Erntedank, das ist ja ein Fest, wo es ums Nehmen und ums Geben geht. Ich finde, wenn der Oktober kommt, dann wird ja nicht nur das Laub langsam bunt, sondern es sind vor allem auch die Früchte, die es so bei uns gibt, die ganz verschiedene Farben haben. Ich finde, an den Früchten kann man ablesen, wie groß Gottes Fantasie ist, wie bunt seine Fantasie ist bei der Gestaltung der Früchte, die wir das ganze Jahr über genießen können, bis zum krönenden Abschluss im Herbst. Ich weiß nicht, wer von euch Kindern weiß, was so die erste Frucht ist, die man im Garten erntet. Wer erinnert sich denn da noch? Erdbeeren, ja, vielleicht, ja. Getreide, da bin ich nicht so der Fachmann, vielleicht schon die Wintergerste oder was da zuerst abgemäht wird. Stimmt das, ihr Landwirte? Eher nicht, gell? Kommt später. Das wird erstmal gesät im Frühjahr. Was meinst du? Kartoffeln, ja, die kommen, glaube ich, auch eher später. Ja. Ich habe gedacht, die Kirschen sind auch ziemlich früh, oder? Je nach Sorte. Ja. Ja, und dann ist mir eigentlich eingefallen, dass diese ganzen Farben auch in einem Zeichen vorkommen, was uns Gott gegeben hat. Ein sehr besonderes Zeichen. Was meinst du, Konrad? Der Regenbogen, genau. Im Regenbogen, da finden wir eigentlich alle Farben, die wir mit unserem Auge sehen können. Und ich brauche jetzt mal 6 Kinder, wenn es geht. So vielleicht 3 Jungs und 3 Mädels. Ihr könnt mal vorkommen. Ja, hier ihr zwei, du, ihr zwei. Na, habe ich schon 4, ist egal. Ihr könnt auch noch kommen. Kommt einfach die jetzt vor, sonst keine mehr. So, und jetzt habe ich eine, jetzt, ja. Yeah. Also, es ist ja auch blöd, man kann ja die Farben nicht in 6 einteilen. Ja, deswegen ist gut, wenn das vielfältiger ist. Wie der Regenbogen. Und jetzt habt ihr eine bestimmte Aufgabe. Welche Farben gehören denn zum Regenbogen? Vielleicht könnt ihr sogar die Reihenfolge sagen. Also mit einem ziemlich warmen, mit einer warmen Farbe geht es los und es endet dann bei einer kühlen Farbe. Was meinst du? Rot, genau. Rot ist auf der einen Seite. Und dann, was könnte dann kommen? Ja, dann kommt. Ja, das kommt ziemlich bald. Dazwischen ist noch orange, gelb und dann. Dann wird es so ein bisschen kühler, die Farben. Was meinst du? Lila. Lila ist ganz kühl, das kommt ganz am Schluss, ja. Sehr gut. Dazwischen, genau, nach Gelb kommt Grün und dann kommt noch eine sehr schöne Farbe vor Lila. Ja. Genau, ja, blau, genau, blau ist auch noch dabei. Und alles war so ein bisschen dazwischen liegen. Jetzt mal die Aufgabe, versucht mal von Rot bis Lila oder Violett mal in jeder eine Frucht rauszusuchen, was er findet. Und dann stellt er euch mal in der richtigen Reihenfolge auf. Nur eine Frucht mit der Farbe, also wir brauchen einen, der was Rotes nimmt, was Blaues, ja. Oh, ein braunes Ei, das ist, da sehe ich aber ein spannendes Ei, guck mal, tu das Braune mal weg, das Braun ist eigentlich keine richtige Farbe, so, guck mal, nimm mal das da, das ist was Spannendes. Ich habe nämlich gedacht, dass es die Farbe gar nicht gibt bei den Früchten. So, gut, jetzt. So, und jetzt versuchen wir mal, die Regenbogenfarben hier, stellt euch mal hier vorne hin. In der richtigen Reihenfolge. Ja, das macht nichts. So, uns fehlt noch die ganz wichtige rote Farbe. Ja, orange. Konrad, dann hol du doch was Rotes. Das ist auch eher orange. Guck mal, weiter unten siehst du was Rotes. Genau, super. So, jetzt fangen wir mal an. Da drüben ist rot und dann bis violett. Versuch es noch mal hinzukriegen. Was kam nach rot? Stellt euch mal mehr vorne hin. So, orange, genau. Wer hat denn was Gelbes gefunden? Ja, der Honig, den lassen wir mal durchgehen. So, jetzt kommt die spannende Farbe hier. Ihr zwei, ihr seid gleich zu zweit. Guck mal. Ja, genau. Ja, jetzt machen wir mal noch grün. Wo ist grün? Und dann, genau, jetzt kommt die spannende Farbe. Wer weiß denn, was das für eine Farbe ist? Die Hühner heißen zwar, glaube ich, Grünleger. Stimmt's? Aber ich würde sagen, es ist eher Türkis. Türkis ist eigentlich eine Farbe, die bei Früchten ganz selten vorkommt. Oder fällt euch eine ein? Also okay, das Huhn hat jetzt mal ausnahmsweise eine Frucht gelegt, das Ei. Ja, so. So, wo ist Gelb? Haben wir schon. Jetzt brauchen wir noch Blau und Lila. Sehr gut. So, kommt Juma hier noch auf die Seite mit der Pflaume. Kommst du hier mal her? Und das grüne Ei kann auch zu dir. So, und du hier, das Gelb ist noch ein bisschen schwach. Du kriegst noch was Knallgelbes, Quittengelb. So, das kann auch hier hin, dazwischen. Super, und jetzt haltet mal alle eure Frucht nach oben. Guck mal, und jetzt haben wir die Regenbogenfarben bei den Früchten. Ja, toll. Toll habt ihr das gemacht. Dürft ihr alle einfach hier vorne hinlegen. So, in der Reihenfolge. Ja, ich tue die nachher wegräumen. Sehr schön, habt ihr toll gemacht. Vielen Dank. Ja, interessanterweise ist ja der Regenbogen Gottes Treuezeichen dafür, dass er uns durch Saat und Ernte, also durch alle möglichen Früchte versorgt. Erinnert ihr euch noch an die Sintflutgeschichte? Am Ende verspricht Gott das und verbindet das mit dem Regenbogen. Und ich finde, wenn man Früchte isst mit allen möglichen Farben, dann darf man sich auch an dieses Versprechen erinnern, was Gott gegeben hat. Weil nur wegen diesem Versprechen können wir so viele verschiedene Früchte säen, ernten und auch essen. Ja, wir dürfen uns von dem nehmen, was uns Gott gegeben hat. Das ist das Schöne, das ist auch das, was wir an Erntedank feiern. Wir sehen in der ganzen Schöpfung, vor allem auch bei den Früchten, was Gott für eine Farbenvielfalt und Formenvielfalt liebt. Und er hat uns ja dazu auch noch die Sinne gegeben, damit wir das überhaupt wahrnehmen können. Dass wir die Dinge sehen können, dass wir sie schmecken können und dass wir sie auch fühlen können. Wir können sie auch riechen. Also es ist eine große Vielfalt, wie wir Gottes Schöpfung selber erleben dürfen. Und das hat Gott auch schon selbst in der Kunst gemacht. Er hat ja angeordnet, wie die Stiftshütte, dieses erste Zeltheiligtum, gestaltet werden soll und später auch der Tempel. Und auch bei dieser Gestaltung sehen wir was von Gottes Fantasie, denn er ordnet ja selber an, wie das gebaut werden soll. Und da gibt es ganz viele bunte Dinge, schöne Farben und auch eine große Formenvielfalt. Gott gibt der ganzen Schöpfungsvielfalt und Buntheit aber immer auch eine sinnvolle Struktur. Alles hat seinen Platz. Und so wurde ja schon beim Schöpfungsakt aus dem Chaos das Harmonische, das fein aufeinander Abgestimmte geschaffen. Und wir Menschen, wir sind ja nicht nur ein Teil davon, sondern wir dürfen reichlich aus der Schöpfung nehmen, sie aber auch mitgestalten und alles mit diesen Dingen tun, was schön ist, was gut ist, was Menschen hilft, alles aber auch mit der nötigen Hochachtung vor dem Geschaffenen und vor allen Dingen vor dem, der es geschaffen hat, vor unserem Gott. Und dieser Gott, der liebt den Zusammenklang von Schönheit, von Zweckbestimmung und von Zuordnung. Und das spiegelt sich auch wieder in der Kunst von Menschen, wenn sie sich von Gottes Gedanken prägen lassen. Früher war das eigentlich ganz normal, dass man in der Kunst sehr viele Naturmotive hatte. Heute gibt es auch manchmal wieder eine Kunst, die kehrt eher zum chaotischen Urzustand zurück. Aber die Kunst zeigt etwas von dem, was wir von Gott, dem Schöpfer, lernen können. Und das tun wir manchmal ganz unbewusst als Künstler, als Wissenschaftler, als Handwerker, als Ingenieure und Architekten, sogar als Pharmazeuten und Apotheker oder sogar auch in der Verwaltung. Überall schauen wir uns Dinge von Gottes Ideen ab, spüren ihnen nach und schöpfen sie zu unserem Vorteil aus. Umgekehrt gilt dann aber auch, wo wir uns als seine Geschöpfe rücksichtslos gegen andere und gegen ihn verhalten und Gott verachten, da bleibt und wird am Ende wieder Chaos und Zerfall. Das gilt für die Natur genauso wie für unser ganzes Leben. Und was mich davor bewahrt und vor jedem hochmütigen Gedanken der Machbarkeit, dass ich als Mensch ja der Held bin und alles schon hinkriege, wenn ich mich genug anstrenge, was mich davor bewahrt, vor solchem Hochmut und auch vor Egoismus, was das auf ein gesundes Maß reduziert, das ist eigentlich jede Frucht, die geerntet wird und die ich esse. Ich sollte mich eigentlich jedes Mal daran erinnern, dass ich diese Frucht nicht machen kann. Ich kann sie säen, aber ich bin nicht dafür verantwortlich, dass sie so wächst, dass sie so schmeckt und so aussieht und dass ich sie genießen kann. Dass ich auch die Sinne dazu habe, um das zu tun. Gott ist aber auch zusätzlich noch dafür bekannt, dass er sehr großzügig ist. Als Schöpfer will er seine guten Gedanken und seinen guten Geschmack mit uns teilen. Er will nicht alles für sich selbst, für sich alleine haben. Also hoffentlich wir und ich auch nicht. Wir dürfen also ganz speziell an den Erntedank unserem Gott ganz ausdrücklich mal für seine Großzügigkeit danken, neben seinen herrlichen Gaben, vor allem auch dafür, dass er diese Gaben großzügig zur Verfügung stellt. Nur deshalb gibt es ja überhaupt was, was ich mir nehmen kann und was ich nutzen darf. Wenn ich mir klar mache, dass ich alles dem zu verdanken habe, der es geschaffen hat, dann wird meine Freude daran noch viel größer. Und deswegen waren übrigens Erntedankfeste auch mit die ersten Feste, die ersten großen Feste, die zusammen gefeiert wurden. Und sie werden es, glaube ich, auch immer bleiben, hoffentlich werden sie es immer bleiben, weil schon das tägliche Essen und Trinken Grund genug ist, um Gott zu danken. Und der ist wahrlich kein Sparfuchs oder Geizkragen. Wie gut, dass Gott so freigebig ist und uns das Schönste gönnt, in jeder Hinsicht. Wenn er uns mit einer guten Ernte segnet, dann ist das ein Beispiel für alle seine guten Gaben, bis hin zur herrlichen, zur himmlischen Herrlichkeit, die er uns vererben will. Und das wiederum ist auch für uns und soll für uns ein Ansporn sein für unseren Umgang mit dem, was wir haben, mit allem, was wir haben. So ist eigentlich auch alles Schöne in der Welt nie zum Alleine-Genießen gedacht, sondern zum Miteinander teilen. Und da kommen wir vom Nehmen zum Geben. Und dabei ist ja Gott auch wieder das größte Vorbild, wie er teilt, wie er gibt und wie er schenkt. Angefangen bei den Früchten, die wir genießen dürfen, über die Früchte seines Geistes in uns, über die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Ja, vielleicht auch, wenn ihr zurückschaut ins vergangene Jahr, vielleicht hat Gott euch Gesundheit wieder geschenkt oder vielleicht hat er auch geschenkt, dass ein Streit beigelegt werden konnte. Es gibt so viele Dinge, wo wir Gottes gute Gaben sehen, bis hin zum ewigen Frieden, den er uns durch Jesus schenkt. Mit ihm schenkt er uns schließlich alles, was seit dem Sündenfall kaputt und verloren ging. Und noch viel mehr. Auch eine unzerstörbare Hoffnung auf eine unzerstörbar gute Zukunft. Und warum tut Gott das eigentlich? Er hätte es ja lassen können und uns alleine hier rumwursteln lassen können. Manchmal tut er das, dann ist es aber eine Strafe für uns. Warum beschenkt Gott uns, die wir ihn so oft enttäuschen? Sein erster Grund ist die Liebe. Ich habe mal 4 Gründe gefunden. Sein erster Grund fürs Schenken ist die Liebe. Ein zweiter Grund ist seine Freude am Schenken. Ein dritter Grund, dass er dem Beschenkten uns damit auch helfen will. Und der vierte Grund ist, Dank und Freude beim Beschenken zu bewirken. Und diese Gründe, mich zu beschenken, die helfen mir ja selber zu prüfen, warum ich etwas an andere abgebe, teile oder verschenke. Und wenn mir dazu diese Gründe fehlen oder alle diese Gründe fehlen, dann kann ich mir meine Geschenke eigentlich schenken. Stellt euch mal vor, etwas, was ohne Liebe geschenkt wird, kann ich mir schenken. Gaben ohne Freude am Schenken kann ich mir schenken. Oder Gaben, die ich nur loswerden will, statt damit anderen zu helfen, kann ich mir schenken. Ich kann mir auch Gaben an Undankbare schenken, denen man mit nichts eine Freude machen kann. Und da komme ich auf eine Geschichte, die Paulus erzählt, als er den Korinthern schreibt, nämlich eine sehr lang ausführlich beschriebene Spendengeschichte. Er schreibt den Korinthern, dass es wichtig ist, Spenden einzusammeln. Es war nämlich so, dass die Christen in Jerusalem inzwischen sehr stark verfolgt wurden und ganz schön verarmt sind in dieser Situation. Und die Korinther, die weit weg leben, werden jetzt von Paulus ermutigt, für diese ihre Glaubensgeschwister etwas zusammenzulegen und sie zu unterstützen. Und das tun sie tatsächlich auch gerne. Darin sind sie ein gutes Beispiel. Weil sie wissen, dass sie selbst von Gott reich Beschenkte sind, wollen sie das, was sie haben, jetzt nutzen, um die akute Not ihrer Geschwister in Jerusalem zu lindern. Und ich finde, das ist nichts anderes als gelebter Erntedank. Weil die Korinther wussten ja, dass sie ohne diese ersten Christen und ohne die Gemeinden in Jerusalem und Umgebung, ohne die Sendung der Apostel nie vom Evangelium gehört hätten. Sie hätten nichts von der größten Gabe Gottes für sie, von Jesus Christus, erfahren. Und jetzt dürfen sie da etwas in anderer Form an die Christen in Jerusalem zurückgeben. Das tun sie auch aus Dankbarkeit. Und Paulus ermuntert sie nochmal, dass sie ihre Spenden für die Geschwister in Jerusalem als einen praktischen Ausdruck ihrer Liebe und Dankbarkeit sehen und dass es deswegen keine Last ist, zu spenden. Und Paulus gibt den Korinthern und uns gleich mit ein paar zeitlose Spendentipps. Ein erster Tipp: reichlich geben. Reichlich geben, das aber sage ich euch, wer spärlich sät, wird spärlich ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Das heißt, wenn mir es Gott aufs Herz legt, dass ich andere Christen oder Mitmenschen mit einer Gabe unterstützen sollte, dann überleg nicht lang, ob du am Ende dabei selbst zu kurz kommst. Ich darf großzügig sein, weil Gott auch nicht an Gaben für mich gespart hat. Großzügigkeit beim Geben wird auch immer etwas Gutes bewirken, so wie Saatgut nur reichlich wachsen kann, wenn es reichlich gesät ist. Ein zweiter Tipp von Paulus: freiwillig geben. Freiwillig geben. Jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun, und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt. So in Vers 7. Wenn ich aus Liebe zum anderen gebe, dann ist Zwang ausgeschlossen. Und es stimmt auch jedes Mal das Maß. Das war eigentlich schon beim Zehnten so, den die Israeliten ja geben sollten, unter anderem auch zur Versorgung ärmerer Bürger und zur Versorgung der Leviten, die am Tempel gedient haben. Und da wollte auch hier Gott schon nicht, dass sie stumpf diesen Zehnten abgeben, dass sie das nicht als lästige Pflicht sehen, sondern als ein hilfreiches Prinzip für die Gemeinschaft. wir stehen jetzt nicht mehr unter diesem Gesetz des Zehnten. Das war ja nur eine Krücke. Das soll uns vielleicht eine Richtschnur, einen Hinweis geben. Aber wir sind ja durch die Liebe generell zum großzügigen Geben befreit und müssen da nicht immer Erbsen zählen. Wer gerne und freiwillig gibt, zum Beispiel weil Glaubensgeschwister es brauchen, der rechnet nicht groß rum, ob der 20. vielleicht nicht günstiger wäre. Jedenfalls günstiger für ihn als der 10. Er gibt eher noch den 5., wenn Gott ihm das aufs Herz legt. Er schenkt und gibt, weil er selbst beschenkt ist. Er tut es großzügig und freiwillig, von dankbarem Herzen. Das ist unsere Richtschnur, nicht der 10., um da irgendwas abzuleisten. Ein weiterer Tipp von Paulus: fröhlich geben. Denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. So schreibt er hier weiter im 2. Korintherbrief, Kapitel 9. Das Beschenken anderer, das verbinden wir doch auch privat, hoffentlich immer mit einem Fest, mit irgendeinem Anlass, sich zu freuen. Deswegen schenkt man, um Freude zu machen. Niemand schenkt doch damit Bedauern, weil er dadurch selber weniger hat. Kinder sind mir da immer ein Beispiel. Die haben so eine Freude, was zu schenken, auch wenn es Kleinigkeiten sind. Und wenn man von ihnen beschenkt wird, dann freut man sich, weil man bei ihnen die Freude am Schenken sieht. Und das ist auch ein Ausdruck ihrer Liebe. Wir schenken uns etwas, weil wir anderen eine Freude machen wollen. Und ihre Freude freut uns wieder zurück. Schenken ist also, wenn es von Herzen kommt, immer eine fröhliche Angelegenheit. Und so soll es ja nicht nur privat sein, sondern so soll es auch unter uns in der Gemeinde sein. Gott liebt es, wenn wir uns gegenseitig innerhalb der Gemeinde beschenken und teilen, so wie wir es auch privat tun. Und denk da jetzt nicht nur an eingepackte Geschenke oder an irgendwelche Höflichkeitsgeschenke. Das ist halt leider bei uns auch manchmal der Fall, dass man denkt, man muss jetzt halt was schenken. Ja, sondern überlegt euch, mit was mache ich wirklich eine Freude? Und das ist vielleicht auch Zeit. Das ist auch Zeit fürs Gespräch. Das ist vielleicht auch die Teilnahme an dem, wie es dem anderen geht. Man kann viele Dinge schenken, die nicht materiell sind. Ein vierter Tipp von Paulus ist das Wissen beim Schenken, dass die gute Saat auch aufgeht. Wenn ich mir Gott zum Vorbild beim Geben nehme, dann darf ich umso mehr auch auf seine Gaben für mich zählen. Aber das ist eine Folge und keine Berechnung. Ja, also ich sollte nicht geben und spenden und schon heimlich die Rechnung aufmachen, was kriege ich denn dafür wieder zurück? Und nur wenn das genug ist, fange ich an zu geben. Das ist falsch gedacht. Das wäre so, wie die Pharisäer denken. Paulus sieht das sehr positiv. Gott aber hat die Macht, euch jede Gabe im Überfluss zu schenken. So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles, was ihr zum Leben braucht. Und ihr habt immer noch mehr als genug, anderen reichlich Gutes zu tun. So heißt es ja in der Heiligen Schrift, er verteilt Spenden unter den Armen. Seine Gerechtigkeit steht fest für immer. Gott gibt den Samen zum Säen und das Brot zum Essen. So wird er euch den Samen geben und eure Saat aufgehen lassen. Euer gerechtes Handeln lässt er Ertrag bringen. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig geben könnt. Und hier werden Saat und Ernte auf einmal zum Bild für was noch Größeres. Wird durch meine Gabe mein Kontostand vielleicht auch kleiner, dann werden Gutes und Gerechtigkeit umso mehr wachsen. Und das ist am Ende auch mehr wert. Gerechtes Handeln, Barmherzigkeit, Dankbarkeit, Freude miteinander teilen und das Leid mildern helfen. Inneres Leid und äußeres Leid, das sind die Schätze, die das Leben wirklich bereichern und die im Himmel Bestand haben. Also will ich fröhlich und frei beim Geben sein und will das auch hier von Paulus für mich lernen, aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu meinem Nächsten. Um negative Folgen brauche ich mir da keine Gedanken machen. Wir sind es eigentlich gewohnt, immer aufzubauen, Wachstum, irgendwas aufbauen, immer mehr zu haben. Und ich habe gemerkt, das ist kein biblisches Prinzip, jedenfalls nicht, wenn ich das tue, um alles für mich abzuspeichern, sondern wenn, dann um es zu teilen und weiterzugeben. Und ich brauche mir dann keine Gedanken zu machen, wenn ich was abgebe. Im Gegenteil, ich werde geistliche Früchte wachsen sehen. Vielleicht leben wir auch in einer Zeit, wo wir das alle wieder miteinander mehr lernen müssen, dass wir Dinge auch loslassen müssen, dass es immer nicht nach oben geht, dass wir auch anfangen müssen zu verzichten und dass wir vor allen Dingen darauf achten, dass wir untereinander jeder genug hat. Negative Folgen gibt es keine, sondern geistliche Früchte werden wachsen, wenn wir geben. Und Paulus nennt hier drei, die sich beim Geben einstellen wollen. Das eine ist Lob und Dank. Aus eurer Freigebigkeit entsteht Dankbarkeit gegenüber Gott, wenn wir eure Gaben überbringen. Also sagt Paulus und seine Mitarbeiter den Korinthern, wenn sie das gesammelte Geld in Jerusalem abgeben. Denn die Ausübung dieses Dienstes lindert nicht nur den Mangel, an dem die Heiligen leiden, sie ist auch deshalb so wertvoll, weil sie große Dankbarkeit gegenüber Gott bewirkt. Weil ihr euch in diesem Dienst so bewährt habt, werden sie, also die die Spende bekommen, Gott dafür loben. Es ist was sehr Schönes, wenn meine finanziellen Gaben zum Beispiel, meine finanzielle Spende auch als Teil des Gottesdienstes gesehen wird, als Bestandteil des Gemeindebaus und nicht zuletzt, so wie die heute mitgebrachten Früchte, als Erntedank angesehen werden an Gott. So gesehen ist es auch gar nicht so dumm, wenn wir das Körbchen rumgeben, weil es ein Teil des Gottesdienstes ist, etwas von dem abzugeben, mit dem mich Gott beschenkt hat. Und in welcher Form ist es auch eigentlich egal, das kann auch der Dauerauftrag sein, seht auch den als Gottesdienst an. Und das zieht dann auch geistlich bedeutende Kreise, denn Spenden tragen dazu bei, dass andere Gott für ihre Versorgung danken und ihn loben. An der Stelle möchte ich auch mal Dank sagen im Namen von Claudia und mir, weil wir sind die Nutznießer von dem, was da steht, was ihr zusammengetragen habt. Das ist für uns eine besondere Tradition hier und manchmal bin ich da auch sehr beschämt, weil es Menschen gibt, die weniger haben. Aber wir nehmen das sehr gerne an. Wir freuen uns darüber, ja, und wir freuen uns auch über die Ideen, die ihr da einbringt. Es sind Erntedankgaben, die wir genießen dürfen und die wir auch genießen werden. Es ist bei uns immer eine besondere Zeremonie, wenn das Ganze dann auch zum Teil eingekocht und verarbeitet wird. Eine weitere Frucht ist die Stärkung der Gemeinschaft im Glauben. Noch einmal zu Paulus, er fährt fort, daran sehen Sie, dass ihr euch gehorsam zu der guten Nachricht von Jesus Christus bekennt. Und an eurer Freigebigkeit merken Sie, dass ihr mit ihnen und allen Gemeinschaft haltet. Das habe ich eigentlich bis dahin noch nie so gesehen, dass das Geben ein Teil der Gemeinschaftspflege ist. War mir erst so richtig bewusst geworden, als ich diesen Text nochmal durchstudiert habe. Durch gegenseitige Unterstützung mit unseren Gaben wächst auch die Verbindung untereinander im Glauben. Egal, ob ich Geber oder Empfänger der Gabe bin, ich kann das eine wie das andere auf den gemeinsamen Glauben und auf unsere gemeinsame Liebe zu Jesus zurückführen. Und wir helfen uns damit gegenseitig zur Vertiefung unserer Gemeinschaft in Jesus, der uns alle miteinander doch mit seinem ganzen Leben beschenkt. Und schließlich gibt es die dritte Frucht des Gebets. Paulus weiter, wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun, denn sie haben erkannt, dass Gott euch in so reichem Maß seine Gnade geschenkt hat. Mit der zweiten Frucht der Stärkung der Gemeinschaft wächst auch die dritte, das Gebet füreinander. Und das ist wirklich was Wunderbares, denn wenn ich mich gegenseitig praktisch unterstütze, fällt es mir auch nicht schwer, füreinander zu beten. Das ist geistliches Gemeindewachstum, so wie die Früchte am Weinstock wachsen oder der Weizen auf dem Acker, auf dem guten, nährstoffreichen Boden. So wächst das Geistliche auf dem Acker der Gnade Gottes. Und deshalb sei auch speziell heute für ihn das größte Lob und der herzlichste Dank. Und da schließen wir uns gerne beim Säen und beim Ernten und auch beim Zubereiten und beim Essen ganz fröhlich Paulus an und sagen: Dank sei Gott für seine Gabe, die so unbeschreiblich groß ist. Amen. Ich bete noch. Ja, Herr, wir wissen das oft gar nicht zu schätzen, wie reich du uns beschenkst, auch mit Dingen, die wir gar nicht sehen. Danke, dass du uns aber auch beschenkst durch unsere Gemeinschaft, auch hier im Gottesdienst, hier in unserer Gemeinde und mit einer Gemeinschaft, die weltweit ist, weil wir zu Glaubensgeschwistern gehören, weltweit, die an dich glauben. Und hilf uns dabei, sie nicht zu vergessen, auch die, denen es gerade schlecht geht. Danke, dass wir immer wieder auch feststellen, wo wir Überfluss haben, dass wir davon auch gerne abgeben, dass wir es gerne tun, weil du uns auch gerne beschenkst. Amen.